Letztes Mal bei 12 Wochen.
Als hätte jemand so ein Kübel Eis in meinen Körper ausgeschüttet. Das war wirklich so, fuck.
Und dann habe ich halt den Test gemacht und der war dann positiv.
Also es war wirklich für mich ein super ekelhaftes Gefühl dann in dem Moment auch.
Und ich habe sie dann auch gefragt, ob sie den Abbruch durchführen würde. Und sie hat mich dann auch nur ganz geschockt angeguckt und war so, nee, sowas machen wir hier nicht.
Wir waren damals auch bei dem Justizminister und haben gefordert, weg mit 218 und so. Und der hat sich das alles angehört und dann sind wir wieder gegangen.
Dass ich da dann, glaube ich, echt 2 Wochen oder so halt nur damit also beschäftigt war, das so schnell wie möglich halt alles zu erledigen, weil es halt in dem Zeitrahmen relativ schnell wächst halt auch.
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland immer noch illegal, auch in den ersten 12 Wochen. Nur wer einen sogenannten Beratungsschein hat, kann straffrei abtreiben.
Ich habe dann schon gedacht, okay, ist jetzt gut, wenn ich jetzt mit denen reden kann und dann den Schein ab und dann halt gucken kann, ob ich das jetzt halt machen möchte oder nicht, also den Abbruch halt.
Isabella kennt ihr aus Folge 1. Sie will anonym bleiben. Isabella ist also nicht ihr richtiger Name. Sie ist sich noch unsicher. Sie will sich erst nach dem Beratungsgespräch endgültig entscheiden. Eben für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch. Wenn sie abbrechen möchte, dann mit Medikamenten. Dafür hat sie nur bis zum Ende der 9. Schwangerschaftswoche Zeit. Den Beratungsschein, den sie dafür braucht, geben staatlich anerkannte Beratungsstellen aus. Nur dann dürfen ÄrztInnen Abtreibungen durchführen.
Ich weiß noch, wo es war, aber genau, wer jetzt genau dahinter steckt, müsste ich echt nochmal nachschauen. Aber das war mir in dem Moment auch wurscht. Ich wollte halt einfach nur den Zettel haben.
Das ist Sarah. Sarah kennt ihr ja auch schon. Sie ist selbstständige Kosmetikerin. Diesen Zettel, also den Beratungsschein, braucht sie wie alle, die nicht durch eine Vergewaltigung schwanger geworden sind oder bei denen ein gesundheitliches Risiko besteht. Es gibt in Deutschland mehr als 1500 anerkannte Beratungsstellen.
Das ist eigentlich komplett unspektakulär gewesen. Ist so, ich habe schon den Termin in der Praxis ausgemacht. Ich bräuchte jetzt noch den Beratungstermin bei euch und so weiter und so fort. Und sie so, ja, okay, wie können Sie zeitlich? Und ich sage, ja, ich bin jetzt eigentlich die Tage relativ flexibel. Und dann war das überhaupt kein Problem. Und dann war eigentlich, glaube ich, schon am nächsten oder übernächsten Tag war dann der Termin.
Der Beratungsschein ist zwar eine Hürde für ungewollt Schwangere, aber weil es eben recht viele Anlaufstellen gibt, ist es gar nicht so schwer, einen Termin zu bekommen. Es ist nur wichtig, auch wirklich bei einer offiziellen Beratungsstelle zu landen. Es gibt nämlich auch eine ganze Reihe an Organisationen, die sich als Beratungsstellen ausgeben, aber in Wirklichkeit gar nicht beraten, sondern ungewollt Schwangere von ihrer Entscheidung abbringen wollen. Mein Name ist Ella Knigge und ihr hört 12 Wochen. Ein Podcast von Gesundheit Hören in Zusammenarbeit mit der Deutschen Journalistenschule. Wir erzählen die Geschichten von Sarah, Laura und Isabella. 3 Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen. Das ist Folge 2. Der Schein.
Ich hoffe, es steht noch dran. Ich hoffe, die sind da noch. Was halt total witzig ist, die Beratungsstelle war halt neben meiner Grundschule, gegenüber von meiner Kosmetikschule, weißt du, das ist so sehr zu Hause. Also hier bin ich ja groß geworden.
Sarah hat sich die Beratungsstelle ausgesucht, die bei ihr am nächsten ist. Sie wohnt auch heute noch in der Nähe. Bei unserem Besuch geht sie mit uns hin.
Und hier vorne, da ist ein Gymnasium, da hat mein bester Freund gewohnt. Also von daher ist es halt wirklich voll meine Hut. Genau. Und hier war die Beratungsstelle. Schauen wir mal, ob sie noch ist. Da. Donum Vitae, staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen.
Wir sind vor der Beratungsstelle angekommen. Sie heißt, um genau zu sein, Donum Vitae. Es ist eine katholische Beratungsstelle, die Beratungsscheine ausstellen darf. Die Büros sind im 2. Stock. Man muss klingeln, um reingelassen zu werden.
Ich bin eigentlich relativ gleich durchgewunken worden. Und hat mich dann gleich an der Tür abgeholt und dann sind wir dann gleich auch ins Gespräch rein.
Ich gehe ins Wartezimmer und sage, mein Name ist Sabine Simon. Wir hatten jetzt einen Termin um 9 Uhr bei mir und hole die Frauen ab.
Sabine Simon leitet die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Evangelischen Beratungszentrums in München, Das ist eine staatlich anerkannte Stelle, so wie die, bei der auch Sarah war, nur halt woanders. In Sabine Simons Beratungszimmer steht ein Tisch mit Stühlen.
Frauen können sich hier in meinem Beratungsraum ihren Sitz aussuchen, wo sie mögen, weil das ist einfach manchmal so ganz spontan, sucht man sich den Platz, wo man sich wohlfühlt und sie sollen sich ja möglichst wohlfühlen, auch wenn es sicher nicht ein angenehmer Anlass ist, warum sie kommen.
Viele Schwangere, die zu Sabine Simon kommen, sind nicht freiwillig hier. Sie brauchen nur einen Beratungsschein. Trotzdem will Sabine Simon das Gespräch so angenehm wie möglich gestalten.
Ich setze mich dann dazu. Auch da gibt es sozusagen Regeln, dass man sich nicht frontal gegenüber sitzt, sondern wie wir hier auch, so ein bisschen schräg. Auch das verhindert so ein Gefühl, dass ich da, du da auf der anderen Seite.
Die evangelische Beratungsstelle, die Sabine Simon leitet, kann Beratungsscheine nach § 218a ausgeben, muss aber ergebnisoffen beraten. Das heißt, sie darf diejenigen, die zu ihr kommen, nicht dazu drängen, die Schwangerschaft auszutragen. Es gibt aber auch Beratungsstellen, die, sagen wir mal, nicht ganz so seriös sind.
Es gibt natürlich auch Anbieterinnen und Anbieter, also jetzt auf dem, ich sag mal, freien Markt, wie Profemina oder so, die haben es mittlerweile auch auf ihrer Homepage stehen, aber man muss das schon lesen. Also da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass die nicht auch Beratungen dann erstmal durchführen und dann am Ende erst festgestellt wird, oh, ich kriege ja hier gar keinen Schein.
Es gibt nämlich auch Beratungsstellen, die keinen Schein ausstellen dürfen. Zum Beispiel Profemina, von der Sabine Simon da gerade spricht. Eine Stelle, die nicht staatlich anerkannt ist.
Kein verboten. Die gehören verboten.
Thoralf Fricke ist Landesgeschäftsführer von Pro Familia in Bayern. Achtung, sie klingt ziemlich ähnlich, aber Pro Familia und Pro Femina sind nicht dasselbe. Pro Familia ist nämlich, genau wie die Beratungsstelle von Sabine Simon, eine staatlich anerkannte Beratungsstelle. Thoralf Fricke berät Schwangere in der Geschäftsstelle in Passau in Niederbayern.
Ganz klar. Erstens einmal, Profemina hat diesen Beratungsstellentitel oder diesen Vereinstitel nicht ohne Grund gewählt. Die Verwechslungsgefahr ist verdammt hoch. Und zweitens einmal, die unterlaufen oder die nutzen letztlich eine Gesetzeslücke und unterlaufen damit dieses Angebot der ergebnisoffenen Beratung und versuchen damit Menschen zu manipulieren.
Man kann ganz gut raushören, was Thoralf Fricke von den nicht anerkannten Beratungsstellen hält.
Bei solchen Beratungsstellen wie jetzt Profemina oder VitaL, die ja zu Alpha gehören, die Gefahr ist relativ groß, weil die sehr gut finanziert sind, einen hochprofessionellen Internetauftritt haben, der einem sofort anblinkt quasi.
Profemina, VitaL, Alpha. Was sind das für Stellen, von denen Thoralf Fricke hier erzählt? Was machen die und wer steckt dahinter? Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe an Organisationen, die zwar Beratung anbieten, aber überhaupt gar keinen Beratungsschein herausgeben dürfen. Die meisten von ihnen sind gut vernetzt und deutschlandweit organisiert. Profemina zum Beispiel, die Beratungsstelle, die verdächtig nach Pro Familia klingt, wird von AbtreibungsgegnerInnen betrieben. Ihr Ziel ist ganz klar, Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern und nicht ergebnisoffen zu beraten. Und auf genau solche Organisationen können Schwangere stoßen, wenn sie eigentlich eine Stelle suchen, die den Beratungsschein ausstellt. Laura, die nach ihrem positiven Schwangerschaftstest sofort in den Orga-Modus geschaltet hat, wie sie sagt, wendet sich direkt an Pro Familia. Ihre Gynäkologin hat ihr von denen ja Infomaterial mitgegeben.
Und das muss man halt erstmal wissen, dass es staatlich anerkannte Beratungsstellen gibt, die nur und nur die sind erlaubt, diesen Beratungsschein auszustellen. Das bedeutet, auch Profemina macht Schwangerschaftskonfliktberatung, ist aber nicht staatlich anerkannt. Und das bedeutet, es gehen Leute dahin, um die Schwangerschaftskonfliktberatung zu haben, haben dann diese Beratung für eine Stunde und danach wird ihnen erzählt, den Beratungsschein erstellen wir hier aber nicht aus.
Profemina und andere Organisationen, die von AbtreibungsgegnerInnen betrieben werden, sind erstmal super niedrigschwellig. Man kann bei ihnen anrufen oder einen Online-Test machen. Wir haben das mal ausprobiert. Da fragen sie dann zum Beispiel, Gibt es etwas, das für das Kind spricht? Als Frage, ja, okay. Nur Nein kann man bei dem Test dann als Antwort nicht angeben. In einer Recherche vom Online-Medium BuzzFeed heißt es, dass Profemina Schwangere manipuliert und dazu drängt, die Schwangerschaft fortzuführen. Mindestens kann man sagen, diese Termine, bei denen man am Ende keinen Schein bekommt, die klauen Betroffenen kostbare Zeit, von der sie ohnehin so wenig haben. Denn bis zum nächsten Termin, also zum richtigen Beratungstermin, vergeht natürlich auch wieder Zeit. Und danach noch diese 3 Tage Wartefrist. Organisationen wie Profemina oder auch Vita L, die Thora Fricke schon vorher kurz erwähnt hat, machen ungewollt Schwangeren in einer ohnehin schon komplexen Situation das Leben nochmal schwerer. Vita L, übrigens nicht zu verwechseln mit Donum Vitae, der katholischen Beratungsstelle, bei der auch Sarah war. Sie selbst stellen das natürlich anders dar. Wir sind für dich da, steht zum Beispiel auf der Website von Vita L. Okay, was heißt das? Das haben wir die Gründerin von Vita L gefragt, Alexandra Linder.
Mich ruft jemand an, es ist Samstagnachmittag, ich bin in der 12. Woche schwanger, ich muss ganz schnell abtreiben, wo kriege ich den Schein? Und unser Ziel ist dann, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, denn die ist ja offensichtlich in heller Panik und hat offensichtlich ein ernsthaftes Problem.
Aber nochmal, Vita L darf keinen Schein ausstellen. Also das, warum die ungewollt Schwangeren eigentlich da anrufen. Und ergebnisoffen berät Alexandra Linder vermutlich auch nicht. Sie ist jedenfalls auch Vorsitzende vom Bundesverband Lebensrecht. Unter dem Verband sammeln sich viele Gruppen sogenannter Lebensrechtler, wie sie sich selbst nennen. Andere würden sagen AbtreibungsgegnerInnen. Der Verband veranstaltet jedes Jahr den Marsch für das Leben. Bei dieser Demo gegen Schwangerschaftsabbrüche versammeln sich alle möglichen AbtreibungsgegnerInnen. Vom katholischen Bischof über RechtspopulistInnen bis zu christlichen FundamentalistInnen. Das also erstmal zum Hintergrund von Vita L, die übrigens nicht nur Abtreibung verhindern wollen, sondern auf ihrer Website eine seltsame Behauptung aufstellen. Es besteht grundsätzlich eine Möglichkeit, den durch die Abtreibungspille eingeleiteten Prozess durch eine ärztlich beaufsichtigte, umgehende Einnahme von Progesteron zu stoppen, steht da. Bitte was? Eine Abtreibung zu stoppen, also rückgängig zu machen? Damit werben übrigens auch andere Organisationen, die zum Verband Lebensrecht gehören. Alexandra Linder sieht darin kein Problem. Sie erzählt sogar davon, wie sie bei Vita L an jemanden vermitteln, um eine Abtreibung angeblich rückgängig machen zu können.
Es gibt eine Expertin in unseren Reihen, die das ja für unsere Schwangerenberatung auch macht, die 10 Jahre Erfahrung hat, die das schon vielfach gemacht hat. Progesteron ist ein körpereigenes Hormon, das von Frauen in der Schwangerschaft selbst sehr stark produziert wird. Und es gibt überhaupt keinen medizinischen Nachweis bisher dafür, dass Progesteron irgendwo bei irgendeiner Frau wirklich einen Schaden angerichtet hat.
Bei Vita L gibt es also eine angebliche Expertin, die Progesteron empfiehlt. Das ist ein Hormon, das eigentlich gegen Beschwerden bei Wechseljahren oder bei künstlichen Befruchtungen genommen wird. Aber Vita L will damit medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche rückgängig machen. Das ZDF hat herausgefunden, Vita L vermittelt das Medikament tatsächlich an Betroffene. Und das ohne ärztliche Aufsicht oder Kontrolle. Das ist extrem gefährlich. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass ein Abbruch rückgängig gemacht werden kann. Und MedizinerInnen warnen sogar davor, nach einem medikamentösen Abbruch Progesteron zu nehmen, weil es zu starken Blutungen führen könnte. Okay, halten wir mal fest. Vita L, Aktion Lebensrecht für alle, der Bundesverband Lebensrecht, Marsch für das Leben. Das sind verschiedene Akteure mit demselben Ziel: Schwangerschaftsabbrüche verhindern. Und dafür sind diese unseriösen Beratungsstellen ein Baustein. Aber eben nur einer. AbtreibungsgegnerInnen betreiben auch echt extreme Websites.
Ich habe gar nicht gegoogelt, da bin ich auch sehr froh drum. Ich hatte mich vorher schon so ein bisschen über so feministische Diskurse und sowas mit Schwangerschaftsabbrüchen auseinandergesetzt. Und das Einzige, was ich noch so sehr im Kopf hatte, war nicht googeln. Weil da gibt es Bilder, die will man nicht sehen.
Laura ist also schon vorgewarnt. Aber viele Schwangere haben vorher noch keine Berührungspunkte mit dem Thema. Sucht man zum Beispiel die Namen bestimmter ÄrztInnen, die Abbrüche durchführen, ist einer der oberen Treffer ein Blog, in dem Dinge stehen wie Kindermord oder Kinderschlachtung. Wenn man auf der Website runterscrollt, laufen langsam virtuelle Blutspuren am oberen linken Rand des Fensters herunter. Und dann ist da noch die Straße. Noch ein Ort, an dem AbtreibungsgegnerInnen aktiv sind. Die Demo Marsch für das Leben habe ich ja schon erwähnt. Aber auch auf der Straße greifen AbtreibungsgegnerInnen zu noch harscheren Mitteln. ÄrztInnen und Schwangere werden zum Beispiel vor Praxen und Beratungsstellen direkt von ihnen konfrontiert. Sogenannte Gehsteigbelästigungen. Auch vor der Pro Familia Beratungsstelle in Passau demonstrieren regelmäßig Menschen gegen Abtreibung. Das erzählt uns Thoralf Fricke.
Wir sind zweimal im Jahr der Ort, an dem Selbstbestimmungsfeinde direkt neben der Tür stehen mit Schildern wie Abtreibung ist Mord, nimm meine Hand und nicht mein Leben oder Ähnliches oder danke Mama, dass du mich gerettet hast und solchen kruden Geschichten. Und zwar 40 Tage, zweimal im Jahr, zu den Öffnungszeiten und so, dass man letztlich da dran vorbei muss.
40 Tage. Dahinter steckt die Organisation 40 Days for Life, 40 Tage für das Leben. Die Bewegung kommt ursprünglich aus den USA. In einigen deutschen Städten halten sie Mahnwachen vor Beratungsstellen und Kliniken, beten und halten Transparente in den Händen. Und das zweimal pro Jahr für jeweils 40 Tage am Stück, zur Fastenzeit im Frühjahr und dann nochmal im Herbst.
Die Klientinnen reagieren unterschiedlich. Es gibt welche, die sind irritiert, sauer, denken, was soll der Scheiß? Ja. Wir erleben in diesen Phasen, in diesen jeweils 40 Tagen auch einen erhöhten Anteil an Klientinnen, die trotz Termin nicht kommen. Also wir erleben in der Beratung, dass die Klientinnen unruhiger, verschlossener, weniger offen in die Beratungssituation reingehen können.
Der Bundestag hat mittlerweile ein Gesetz verabschiedet, um diese Gehsteigbelästigung zu verbieten. Und zwar in einem Umkreis von 100 Metern um Beratungsstellen und Einrichtungen, die Abbrüche durchführen. Wer das doch tut, dem drohen bis zu 5.000 Euro Bußgeld. Wenn man Thoralf Fricke so zuhört, wird nochmal richtig deutlich, warum dieses Gesetz so wichtig ist.
Wir warten eigentlich seit die Koalition an der Regierung ist darauf, dass die dem Spuk ein Ende setzen.
Und dann zu schauen, so, welche Symbole würden denn zutreffen für die ersten 3 Monate mit dem Baby? Oh mein Gott, das ist einfach nur gruselig, eklig. Ich fühle es mir davor, keine Ahnung, sage ich jetzt mal. Ne? Oder dann, es ist so schwer wie ein Stein, lasst es an der Stelle auf meiner Brust.
Zurück in Sabine Simons Büro im Evangelischen Beratungszentrum in München. Auf ihrem Schreibtisch steht eine große Schale voller kleiner Dinge. Sie nimmt einen Plastikkäfer in die Hand, einen schweren Stein, dann einen Elefanten. Diese Gegenstände sollen den Schwangeren helfen, über ihre Gefühle zu sprechen.
Na, die haben unheimliche Schwierigkeiten. Man denkt, ja, das ist doch albern, nimm doch irgendein Symbol, ne? Nein, die stehen da ganz, also sitzen am Tisch, beziehungsweise den Tisch. Ah, ein Elefant ist der Kerl jetzt auch nicht, ne? Aber ja, doch, wie so ein Elefant im Porzellanladen, und der macht mir das Leben zu schwer, ne, weil der trampelt immer über meine Gefühle. Andere sagen, ach, so ein schöner, das ist so ein ruhiger. Also viele interpretieren. Also, ne, und manchmal ist es wirklich, also ich liebe dieses Ding, weil manche sagen, oh ja, stimmt, das ist wie ein Griff ins Klo. Das war nichts.
Sabine Simon will die Schwangeren dabei unterstützen, eine bewusste Entscheidung zu treffen.
Das Ziel des Gesprächs ist sicher eben nicht, dass wir die Frau irgendwie zum Austragen der Schwangerschaft dann überzeugt haben und das dann sozusagen als Zielerreichung feiern, sondern wir sind zufrieden damit, wenn wir spüren oder die Rückmeldung auch kriegen, dass die Frau sicherer ist in ihrer Entscheidung, ihre Gründe dafür auch nochmal äußern konnte, auch gewichten konnte, auch die Gründe hinter den Gründen vielleicht nochmal sich anschauen konnte und
auch versorgt ist mit wichtigen Informationen, die sie vielleicht noch gebraucht hat.
Sabine Simon ist es wichtig, dass die Betroffenen ihre Entscheidung nicht bereuen. Egal, ob sie sich für oder gegen die Schwangerschaft entscheiden. So ist das auch bei der Beraterin, mit der Laura ihr Gespräch hat.
Was ich richtig gut fand, sie hat mir dann am Ende noch den Tipp gegeben, dass, falls ich das möchte, dass ich mir selber einen Brief schreiben soll, warum ich mich für den Abbruch entschieden habe. So, um sich selbst abzusichern, dass, falls irgendwann mal Zweifel an der Entscheidung aufkommen sollten, dass man einfach was hat, wo man nochmal nachgucken kann. Ich habe das gemacht. Ich glaube nicht, also ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass ich jemals an den Punkt kommen werde, wo ich bezweifle, dass das die richtige Entscheidung war.
Den Brief an sich selbst wird Laura tatsächlich schreiben. Sie wird uns daraus vorlesen. Das hört ihr in einer späteren Folge. Laura war sich schon vor dem Gespräch sicher, dass sie ihre Schwangerschaft abbrechen möchte. Trotzdem nimmt sie noch etwas Positives aus der Beratung mit.
Eine unglaubliche Dankbarkeit für die Beraterin einfach. Auch einfach besser vorbereitet. Also ich hatte das Gefühl, okay, ich habe jetzt Informationen, die ich brauche, und ich bin der Beraterin total dankbar. Das war irgendwie, ich bin da reingekommen, das Erste, was sie mir gesagt hat, ist egal, was sie mir hier heute erzählen, sie gehen mit einem Beratungsschein hier raus.
Nicht nur Laura, auch Sarah und Isabella bekommen den Zettel, von dem für sie so viel abhängt. So wie alle, die zu so einem Beratungsgespräch gehen. Und im besten Fall gibt ihnen das Gespräch auch darüber hinaus noch etwas. So wie das Laura erzählt hat. Aber trotzdem bleibt die Frage, sollte das Beratungsgespräch wirklich verpflichtend sein? Die drei Frauen haben dazu unterschiedliche Meinungen.
Weil es ist einfach eine gesetzliche Vorgabe, dass du dieses Beratungsgespräch machen musst. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil viele wissen vielleicht gar nicht, was kommt, was ist und wie gehe ich den Weg oder welche Optionen hätte ich eventuell noch. Und es sind ja so viele, sag ich mal, Schicksale vielleicht auch dahinter, wo die dann helfen können oder Frauen vielleicht das auch nicht freiwillig treffen oder weiß der Geier was. Also deswegen finde ich es komplett in Ordnung, da zu einem Beratungsgespräch zu gehen und wirklich nochmal mit einer komplett neutralen Person zu sprechen. Aber du brauchst halt dann den Wisch für die Praxis, damit die halt auch abgesichert sind, klar.
Für manche ist die Sache halt einfach klar. Die brauchen sowas halt nicht. Also für mich sehe ich es nicht, dass eine erwachsene Frau irgendwie so eine Entscheidung nicht selber treffen kann ohne so ein Gespräch.
Gerade weil Schwangerschaftsabbrüche so ein zeitsensibler Prozess sind und sich so in die Länge zieht, sind die Beratungs- und die Pflichtberatungsgespräche gerade einfach zeitlich ein Stressfaktor für ungewollt Schwangere. Eben, Leute machen schlechte Erfahrungen damit, Leute sagen, sie brauchen es nicht, es ist einfach. Und es vermittelt dieses Bild von, du musst diese Beratung machen, um eine gute Entscheidung treffen zu können.
Übrigens, Pro Familia positioniert sich klar gegen die Pflichtberatung. Thoralf Fricke spricht sogar von Gängelung der Schwangeren. Bei kirchlichen Beratungsstellen gibt es da unterschiedliche Meinungen. Und was man nicht vergessen darf, selbst wenn die Beratungspflicht abgeschafft würde, heißt das noch lange nicht, dass es kein Beratungsangebot mehr geben soll. Das sehen auch Pro-Choice-Organisationen, wie zum Beispiel Doctors for Choice, so. Für Laura, Isabella und Sarah, die ja zur Beratung mussten, ist der erste Schritt jetzt also getan. Sie haben den Schein. Als nächstes brauchen sie einen Termin. Bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Klinik, die Abtreibung durchführt.
Genau, dann war das mit der 3-Tages-Regelung. Dann muss ich ja 3 Tage warten.
Ah. Da war ja noch was. Zwischen Beratungstermin und Abtreibung müssen 3 Tage liegen, damit sich die Schwangeren auch Zeit zum Nachdenken nehmen. Das erhöht den Zeitdruck ganz schön doll. Denn bis zum Ende der 12-Wochen-Frist ist nach der Feststellung der Schwangerschaft oft nicht mehr viel Zeit. Weil bei vielen dauert es ganz schön lange, bis sie überhaupt merken, dass sie schwanger sind. Das hatten wir ja schon. Und nicht alle Ärztinnen, die Abbrüche vornehmen, machen das jeden Tag. Manchmal muss man vielleicht etwas länger auf einen Termin warten. Vorausgesetzt, man findet überhaupt jemanden, der oder die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Das ist das vielleicht größte Problem bei der ganzen Sache. Immerhin helfen in der Regel die Beratungsstellen bei der Suche. Sie dürfen Adressen von Ärztinnen herausgeben, müssen dabei aber vorsichtig sein.
Das sind dann immer mehrere, damit sie eine Auswahl haben, weil empfehlen dürfen wir natürlich nichts. Auch wir stehen immer mit einem Bein im Gefängnis. Jetzt, ich übertreibe es, wenn ich irgendwen empfehlen würde oder gar mit irgendeiner Arztpraxis zusammenarbeiten würde und denen irgendwelche Patienten zuschustern würden, dann ist das hier schnell, ganz schnell dicht.
Die Adressen, die Sabine Simon rausgibt, hat sie mit ihren KollegInnen selbst recherchiert. Dabei gibt es eigentlich auch Listen vom Amt.
Hier in Bayern haben wir keinen Zugang zu den Listen, die es in den Gesundheitsämtern gibt. Das ist nach dem Gesundheitsdienstleistungsgesetz von Bayern nach wie vor nicht möglich. Da sind wir aber als Schwangerschaftsberatungsstellen in unserer Landesarbeitsgemeinschaft stark dahinter, dass sich das endlich ändert.
Wer abtreiben will, bekommt also Adressen von der Beratungsstelle. Nicht immer vollständig, aber okay, immerhin etwas. Auch Laura bekommt so eine Liste und denkt, sie kann sich jetzt jemanden aussuchen. Einfach anrufen und einen Termin ausmachen.
Also ich hatte das Gefühl, okay, ich habe jetzt Informationen, die ich brauche und hatte noch so ein bisschen die Illusion von, ich kann jetzt eine Entscheidung treffen.
Aber auf Lauras Liste steht nur ein Arzt, der für sie in Frage kommt.
Es war nicht ganz so, zumindest in der Ärztinnenwahl war es nicht ganz so. Für mich war relativ schnell klar, dass ich einen chirurgischen Abbruch möchte. Und es gab in einem Umkreis von 50 Kilometern, ich glaube, nur einen Arzt, der chirurgische Abbrüche durchgeführt hat. Ansonsten hätte ich mindestens 100 Kilometer fahren müssen. Und das bedeutet, ich hatte nicht wirklich freie Ärztinnenwahl. Die Beraterin hatte ja schon so ein paar Erfahrungsberichte zu den Ärztinnen gesagt. Und er war eigentlich derjenige, wo ich gesagt habe, da will ich, glaube ich, eher weniger hin von dem, was sie erzählt hat. Und dann war es halt irgendwie so die eine Wahl, die ich hatte.
Laura kann sich also nur für diesen Arzt entscheiden. Aber wenigstens gibt es in ihrer Nähe überhaupt jemanden, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Für andere ungewollt Schwangere ist es noch schwieriger, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden. Nur, warum ist das so? Darum geht es in der nächsten Folge. Das war die zweite Folge von 12 Wochen, eine Produktion von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau und der Klasse 62K der Deutschen Journalistenschule. Ich bin Ella Knigge. AutorInnen dieser Folge waren Livia Hofmann, Leon Kessmann und Mathieu Braun. Textchef Julius Seibt. Benedikt Kahl, Magdalena Gräfe und Mathieu Braun haben die Fakten gecheckt. Head-AutorInnen von 12 Wochen Justin Patschett, Katharina Wulff und Sabrina Graf. Sounddesign Leonard Gillhaus und Niklas Gramann. Produziert wurde der Podcast von Ikone Audio Productions. Konzeptionelle Unterstützung Hardy Röde. Editorial-Team der Klasse 62K der Deutschen Journalistenschule: Sabrina Graf, Livia Hofmann, Marlene Jakobsen, Ella Knigge, Justin Patschett, Luis Pienkowski, Mathieu Braun und Katharina Wulff. Redaktion und Projektleitung Gesundheit Hören: Konstanze Radnoti. Redaktion Gesundheit Hören: Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Dennis Ballwieser. Chefredakteur Gesundheit Hören: Peter Glück. Solltet ihr selbst akut in einem Schwangerschaftskonflikt sein oder sonstigen Gesprächsbedarf haben, findet ihr Beratungsangebote in den Shownotes. Dorthin haben wir euch auch die Quellen dieser Folge gepackt.